Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Ja, Donnerstag, der 30. April 2015. Ihr hört Radio Dreieckland mit dem Gruppenradio und die Sendung heißt immer noch Kuku, die am letzten oder wahlweise auch am vierten und am letzten Donnerstag im Monat hören könnt. Die Musik im Hintergrund stammt von Earl Flip and the Wu Team, war auf dem Podsafe Music Network zu finden. Leider finde ich das Podsafe Music Network nicht mehr im Netz. Ja, und letztes Mal habe ich gesagt, ich kümmere mich drum, aber ja gut, wie soll ich mich drum kümmern? Das Podsafe Music Network ist zurzeit nicht erreichbar, noch über 10 Jahren, und wir werden also keine neue Musik von diesem Netzwerk hören. Ja, das heißt also, geht nochmal auf vielfalter.podspot.de. Dort findet ihr in einer der Sendungen auch das Lied in kompletter Länge. Ja, also das ist der Happy Insanity Mix und in einer der nächsten Sendungen werde ich es nochmal komplett ausspielen. Heute habe ich es nicht geschafft, zu ungeduldig. Dafür sage ich jetzt nochmal, die Musik in dieser Sendung ist weiterhin GEMA-frei. Wir werden heute überwiegend Früchte des Zorns hören, auch auf dem Hintergrund des RAK, also des, der rotzfrechen Asphaltkultur, die wir Mitte Mai in Freiburg zu Gast haben werden. Ansonsten bin ich auch langsam unzufrieden mit dem Titel dieser Sendung, so wie ich mit vielen Sachen unzufrieden bin, nicht nur mit der Psychiatrie, und möchte euch nochmal alle hier mit dazu auffordern, euch über einen passenden Titel für eine inklusive psychiatriekritische Sendung Gedanken zu machen. Schreibt an zwischendenwelten@web.de, zwischen den Welten an einem Wort, oder an Psychiatriekritik im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098, Freiburg.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Kuku. Ja, eben Kuku heißt es noch. Im Mai wird die Sendung auch nochmal Kuku heißen, weil das Mai-Programm schon gedrückt ist. Und bitte innerhalb der nächsten 2 Wochen eure Vorschläge, sonst muss ich eigenmächtig einen provisorischen Namen wählen. Und naja, gut, ich muss gar nichts. Wir hören jetzt erstmal Früchte des Zorns, das Stück Sehnsucht nach den großen Gefühlen, danach einige Gedanken und Informationen zu den SSRI, den selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmern. Das wird keine umfassende Information sein, eher die Anregung, sich mal selber zu informieren, und die breit angelegte Werbekampagne von Pharma, Lobby und Medizinindustrie in Frage zu stellen. Ja, aber erstmal jetzt Sehnsucht nach den großen Gefühlen, Früchte des Zorns.
Worte gibt es viele und die Magazine hier sind groß. Doch unsere Welt der Worte scheint bedeutungsvoll bedeutungslos. Einige sind reich, andere arm, für uns ist das normal. Und die, die in Kriegen sterben, sind eine weit entfernte Zahl. Das Karussell dreht viel zu schnell. Einige sterben und anderen wird kalt. Und trotzdem steigt dir keiner aus. Denn schließlich haben wir dafür bezahlt. Wie konnte das passieren, fragen wir uns. Und keiner weiß warum. Und wie große Pokale stehen wir ahnungslos herum. Und das Hinterfragen macht uns Angst. Für das Gute daran sind wir manchmal blind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Wir haben Angst, dass wir fallen. Wir wollen lieber bleiben, wo wir sind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Schönheit ist eine Kampfkunst, die man hier gegen sich benutzt. Die Körper sind abgemagert, durchtrainiert und blank geputzt. Und wir machen uns selbst zu Leergut, trinken uns gegenseitig aus. Und am Ende des Abends nehmen sich die Körper mit nach Haus. Und die Zärtlichkeit wird aufgezogen wie eine Spieluhr mit dem immer gleichen Lied. Alle bewegen sich im Takt und alle kennen die Musik und fühlen sich dabei voll, wie wenn man ohne Hunger frisst. Und wir lutschen andauernd Zucker, damit man das Salz der Tränen vergisst. Und unsere Tiefe macht uns Angst. Für das Gute daran sind wir manchmal blind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Wir haben Angst, dass wir fallen. Wir wollen lieber bleiben, wo wir sind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Die uns nicht gehören. Zwei Drittel unseres Lebens leben wir gar nicht gern. Die Freiheit steht im Kalender und hat dort meistens viel zu wenig Platz. Sie quetscht sich in die Zeilen neben einen anderen Datensatz. Der Alltag ist eine Blume, die täglich weckt und niemals stirbt. Man zählt die Stunden und die Narben, während man langsam älter wird, wie den Tauben, die in den Drähten hocken. Fällt uns das Fliegen schwer, wir geben uns mit so wenig zufrieden. Obwohl so viel möglich wär. Und unsere Sehnsucht macht uns Angst. Für das Gute daran sind wir manchmal blind. Wir haben Sehnsucht nach den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind. Wir haben Angst, dass wir fallen. Wir wollen lieber bleiben, wo wir sind. Wir haben den großen Gefühlen, die an- und auszuschalten sind.
Früchte des Zauns waren das. Eine ja, politische Straßenmusikgruppe, die nicht nur Straßenmusik macht, sondern auch bei Aktionen dabei ist, hier ab und zu mal in der KTS auf Konzerten zu hören war, vielleicht auch bei den Festivitäten der rotzfrechen Asphaltkultur in Freiburg zu hören ist, werden wir sehen, kann ich nichts zu sagen. Das Einzige, was ich zu sagen kann, ist, dass am 15. Mai am Augustinerplatz wohl ein Galakonzert stattfindet, der rotzfrechen Asphaltkultur. Das sind unbeugsame, widerständige Straßenmusiker, die die Welt ein wenig lebenswerter machen. Ja, soweit dazu. Sind wir alle verrückt, heißt es auf der Seite 292 des Buches Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Das ist eine Unterschrift, eine Überschrift über das Unterkapitel, das Kapitel 17, Psychiatrie, Paradies der Pharmaindustrie. Sind wir alle verrückt? Die Psychiatrie ist das Paradies der Pharmaindustrie, weil die Definitionen der psychiatrischen Störungen vage und leicht zu manipulieren sind. Führende Psychiater sind daher sehr anfällig für Korruption und in der Tat erhalten Psychiater mehr Geld von Pharmaunternehmen als alle anderen Fachärzte. Diejenigen, die am meisten Geld bekommen, neigen dazu, Kindern am häufigsten Psychopharmaka zu verschreiben. Zudem dürfen die Psychiater die Gastfreundschaft der Pharmaindustrie häufiger als alle anderen Fachärzte genießen. Das schreibt Peter C. Götsche in dem Buch, das ich seit Ende letzten Jahres immer wieder empfehle, Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Eigentlich wissen wir alle Bescheid, aber da ist es von kompetenter Seite zusammengetragen, was für Machenschaften denn im Medizingeschäft gespielt werden. Ja. Später noch mehr Zitate aus diesem Buch. Peter C. Götsche, der Autor, ist ein dänischer Wissenschaftler, der auch das Nordic Cochrane Center mitgegründet hat und dessen Vorsitz lange auch ausgeübt hat, der sich als Medizin- und Pharmakritiker durchaus schon seit Jahren immer wieder einen Namen macht und eben kein verschwörungstheoretischer Spinner ist, sondern ein Mensch, der selber sehr fundiert wissenschaftlich arbeitet und der Zorn und der Ärger, der in diesem Buch auch immer wieder rauszuhören ist, der ist durchaus gerechtfertigt. Das Buch Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität, wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert, ist übrigens im Riva Verlag erschienen. Und dort ist auch ein Buch erschienen des Autors Frank Wittig. Der Herr Frank Wittig ist unter anderem SWR-Mitarbeiter, also durchaus gar nicht so weit weg von uns. Und der hat ein Buch rausgebracht, geschrieben auch Die Weiße Mafia, wie Ärzte und die Pharmaindustrie unsere Gesundheit aufs Spiel setzen. In dem Buch Die Weiße Mafia finde ich kein explizites Artikel über Psychopharmaka. Aber auf Seite 100, also in der Mitte des Buches ungefähr, gibt es eine kleine Verschnaufpause. Er schreibt dort über eine Begegnung mit einem alten Klassenkameraden, der als ehemaliger Zahnarzt oder eben als Zahnarzt beim Prüfdienst MDK ist und von daher auch weiß, dass Überbehandlung auf fast allen medizinischen Gebieten an der Tagesordnung ist. Und dieser Bekannte findet sein Buchprojekt gut und will trotzdem wissen, was hat dich eigentlich so böse gemacht? Zitat von Frank Wittig aus Die Weiße Mafia, Seite 100. Ich überlege, was ich ihm antworten soll. Vor allem möchte ich klarstellen, dass ich nicht böse bin, höchstens wütend. Schon als Kindergartenkind habe ich mich für Wissenschaftsjournalismus interessiert. Der offene Himmel mit Professor Heinz Haber im Fernsehen fand ich interessanter als das Zauberkarussell. Es war die Apollo-Zeit, Raumfahrtbegeisterung. Später las ich lieber am Anfang bei der Wasserstoff von Professor Heimer von Dietfurt als Fünf Freunde von Enid Blyton. Während meiner ganzen Studienzeit, ich habe Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Psychologie studiert, habe ich an der Pressestelle der Johannes Gutenberg-Universität gearbeitet, dort einige hundert wissenschaftsjournalistische Artikel geschrieben. Und kein einziger war dabei, der sich kritisch mit medizinischen Praktiken auseinandergesetzt hätte. Das Thema hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Hätte man mich damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, gefragt, ob es Chirurgen gibt, die aus Geldgier überflüssige Operationen an ihren Patienten vornehmen, hätte ich wahrscheinlich auch nur ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Aber vermutlich war dieses Phänomen damals auch noch längst nicht so verbreitet wie heute. Außerdem arbeitete ich hauptsächlich für die Zeitung der Universität, also quasi bei einer Werkszeitung. Das Thema wäre dort undenkbar gewesen. Was hätten die Professoren von der Uniklinik dazu gesagt? Als ich zum ersten Mal einen Bericht über eine manipulierte Pharmastudie machte, war ich ganz aufgeregt. Es ging um das Antidepressivum Paroxetin. 2004 wurde bekannt, dass der englische Hersteller Glaxo ein ganzes Jahrzehnt lang Studiendaten zurückgehalten hatte, die zeigten, dass Paroxetin die Selbstmordneigung jugendlicher Patienten deutlich erhöht. Selbstmordversuche in den Studien wurden zu emotionaler Labilität umkodiert und so verschleiert, negative Studienergebnisse einfach nicht veröffentlicht. Firmeninterne Papiere belegten, dass der Firmenleitung das Problem bekannt war, dass man die Öffentlichkeit aber nicht informieren wollte, weil das wirtschaftlichen Schaden für das Unternehmen bedeuten würde. Ich erzählte einem Kollegen, einem erfahrenen Politjournalisten, die Story und erklärte, dass einem so ein richtiger Aufreger in unserer Arbeit ja sicher nur alle paar Jahre mal unterkomme. Ich sehe sein Gesicht noch genau vor mir, eine Mischung aus Verwunderung, Spott, Amüsement, Abschätzigkeit. Immer wenn ich daran denke, fallen mir Sätze ein, von denen ich annehme, dass sie meinem Kollegen in diesem Moment durch den Sinn gingen. Frank, du musst schon mit zwei geschlossenen Augen durch die Welt gehen, um nicht zu sehen, dass Profitsucht eine allgegenwärtige Triebfeder in unserer Gesellschaft ist, die Öffentlichkeit ständig mit Kampagnen manipuliert wird und die größten Zyniker häufig die höchsten Posten in Unternehmen bekleiden. Aus dem schlichten Grund, weil sie am rücksichtslosesten die ökonomischen Interessen ihrer Firma vertreten. In den folgenden Jahren, in denen ich immer häufiger dunkle Fäden anfasste und kritisch recherchierte, musste ich lernen, dass es in der Medizin tatsächlich dunkle Machenschaften zuhauf gibt. Und so weiter. Also soweit mal der Auszug von den Seiten 101 bis 102 aus dem Buch Die Weiße Mafia von Frank Wittig. Es ist nicht verwunderlich, dass er ausgerechnet über dieses Antidepressivum gestolpert ist, die Machenschaften der Pharmaindustrie, gerade was Psychopharmaka angeht, sind auch bei Herrn Götzsche sehr prominent, um das mal so zu sagen. Sowohl Peter C. Götzsche als auch Frank Wittig haben keine Bücher geschrieben, die sich in erster Linie mit Psychiatrie auseinandersetzen, sondern mit dem Medizingeschäft. Aber wie Peter C. Götzsche schon schreibt, das Medizingeschäft wird gerade im Bereich der Psychiatrie wohl am brutalsten, am rücksichtslosesten und auch oftmals gegen den Willen der Patienten durchgesetzt. Ja, soweit erstmal ein Stück Musik jetzt. An dieser Stelle noch einmal Früchte des Zorns. Das Stück heißt Gut und Schlecht. Und während der Musik habt ihr Möglichkeiten, mich hier im Studio telefonisch zu erreichen unter 0761 31028.
Und die Art, wie wir hier leben,
zertrümmert langsam das Gewissen. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Einsamkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit. Nur ehrlich, schön stark oder gut. An unserer aller Händen klebt unser aller Blut. Wir sind alle Lügner und wir sind alle treu. Wir sind manchmal mutig, doch meistens sind wir scheu. Wir verlieren uns in den Jahren und nichts erscheint mehr klar. Darum zeigt man hier auch gerne, was man früher einmal war. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Bitterkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit. Der ganze Wahnsinn, der uns hier täglich niederdrückt. Das, was man hier normal nennt, macht uns krank und verrückt. Nun stehen wir hier im reichen Elend. Es gibt keinen Ort, um abzuhauen. Welcher Weg ist richtig? Und wem können wir noch vertrauen? Wir atmen die Luft dieser kaputten Welt. Doch nichts wird uns aufhalten, denn es gibt nichts, was uns hier hält. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Hässlichkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit. Und aus Menschen werden Menschen. 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 Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Einsamkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit.
Früchte des Zorns waren das. Und ja, das Lied Wir sind alle gut und schlecht, Früchte des Zorns, findet man im Internet und die Musik kann man auch dort runterladen. Diese Musik ist glücklicherweise auch GEMA-frei und ihr hört immer noch Radio Dreieckland mit Kuku, Magazin für Psychiatriekritik, und ihr seid immer noch aufgefordert, euch einen Namen für ein psychiatriekritisches Magazin auszudenken. Und natürlich habt ihr auch Möglichkeiten, euch hier mit zu engagieren, mitzumachen bei Radio Dreieckland oder auch in dieser Sendung. Alles weitere unter www.rdl.de, www.rdl.de. Die Workshops, die euch das Handwerkszeug für Sendungsmachen in die Hand geben, die findet ihr eben auf der Internetseite oder eben ihr schreibt eine Mail an workshop@rdl.de. Falls ihr hier mitmachen wollt, schreibt an zwischen den Welten@web.de. Zwischen den Welten in einem Wort. Gut. Vor einer Woche habe ich einen Leserbrief verlesen, den kann man sich nochmal anhören in der alten Sendung. Wer sie nicht gehört hat, findet das auf freie-radios.net oder im Internet auf www.rdl.de in der Mediathek. Den Leserbrief kann man auch nachlesen auf vielfalter.podspot.de. In diesem Leserbrief habe ich die Frage gestellt, warum denn die Frage nach der Medikation des Piloten Andreas L. In der deutschen Presse nicht auftaucht, und habe dann darauf hingewiesen, dass die überwiegende Mehrheit der dokumentierten Amokläufe, Schulamokläufe und andere in Zusammenhang gebracht werden können mit einer SSRI-Behandlung der Patienten. Habe unter anderem das Arzneitelegramm aufgehabt. Da wird in einem Artikel aus dem Jahre 2009 über die antidepressiva induzierte Gewalttätigkeit geschrieben. Neben Akathisie und Agitation wird als Auslöser für antidepressiva induzierte Gewalttätigkeit auch gefühlsmäßiges Abstumpfen, Klammer auf, Gefühlskälte, Klammer zu, diskutiert. Es gehört zur klinischen Erfahrung eines Psychiaters, dass Patienten unter Antidepressiva berichten, dass sie nichts mehr kümmert. Begebenheiten, über die sie sich zuvor Sorgen gemacht hätten, beunruhigen sie nicht mehr. Auch induzierte Manien und Psychosen kommen als Ursache in Betracht. So können beispielsweise befehlende Stimmen zu Suizidalität und Gewalt führen. Ja, das ist ein Abschnitt aus dem Arzneitelegramm April 2009, also vor 6 Jahren. Das war eine Zeit, in der eben der Zusammenhang zwischen den SSRI, den selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, und den Amokläufen noch diskutiert wurde. Diskutiert worden aufgrund dieses tragischen Ereignisses in Winnenden, wo auch ein mit Antidepressiva behandelter Schüler mehrere Menschen und auch sich selber in den Tod gebracht hat. In diesem Zusammenhang ein Artikel aus der WOZ, der Schweizer Wochenzeitung, ein Artikel von Thorsten Engelbrecht. Da möchte ich einen kurzen Abschnitt zitieren. Entschuldigung. Seit 1987 ist die Zahl derjenigen, denen SSRI verschrieben werden, vor allem in den USA stark gestiegen, aber auch in vielen anderen Industrieländern. Aus einer Analyse des Forscherteams und den Yale-Psychiater Adrian Preda, die 2001 im Journal of Clinical Psychiatry veröffentlicht wurde, geht hervor, dass in den Vereinigten Staaten pro Jahr mehr als 200.000 Menschen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, weil sie unter manischen und oder psychotischen Zuständen leiden, hervorgerufen durch Antidepressiva oder durch sie ausgelöste Entzugserscheinungen. 2001, das ist auch schon eine Weile her. Ich hatte jetzt in der psychosozialen Umschau eine Grafik gesehen, die von der Techniker Krankenkasse erstellt wurde. Das waren 2 Grafiken, 2 Schaubilder. Einmal der Anstieg an Krankschreibungen aufgrund von Depression und andererseits eine Grafik, die den Anstieg der Verschreibung von Antidepressiva zeigt. Und das ist Es ist immens, was seit dem Jahre 2000 sowohl an depressiven, sowohl an Krankschreibungen aufgrund der Diagnose Depression sich ereignet hat, als auch der Anstieg der Verschreibung von Antidepressiva. Das ist immens, und auch da stellt sich wieder die Frage, was macht die Psychiatrie eigentlich? Die Psychiatrie weitet ihr Wirken ständig aus, und es werden immer mehr Leute krank oder zumindest als krank diagnostiziert. An anderer Stelle hatten wir schon die Frage, wie valide sind psychiatrische Diagnosen? Das ist nämlich nicht weit her. Das sind sehr individuelle und kaum objektiv messbare Geschichten. Ja, selbst die Krankheiten, um die es da geht, werden in einem demokratischen Verfahren festgelegt. Es gibt ja immer noch und glücklicherweise, ja, was, also Es gibt zumindest keine körperlichen Symptome, die mit Depression oder Schizophrenie oder Ähnlichem in Zusammenhang gebracht werden können. Seit es diese Diagnosewörter gibt, ist auch der Inhalt dessen, was jetzt schizophren oder depressiv sein soll, immer noch etwas schwankend. Gut, an anderer Stelle mehr darüber. Ja, aus dem Artikel aus der Schweizer Wochenzeitung möchte ich noch kurz einen anderen Abschnitt zitieren. Und zwar wird hier der US-Psychiater und Medikamentenkritiker Peter Bragan zitiert mit dem Satz: Es gibt keinen Beweis dafür, dass es gut ist für das Gehirn, wenn man seine chemische Zusammensetzung durch die Gabe von Antidepressiva langfristig ändert. Vielmehr könnten die Gehirnfunktionen, wie gut dokumentierte Fallbeispiele zeigten, durch die Präparate schweren Schaden erleiden. Außerdem seien die Beweise dafür, dass SSRI schwer depressiven Menschen helfen, schwach. So schwach, dass die depressivsten Patienten, also suizidgefährdete, manisch-depressive und hospitalisierte Menschen, von Studien zu Antidepressiva ausgeschlossen werden. Peter Bragan hat seine Kritik an der Fixierung auf wesensveränderte Psychopharmaka 2008 in seinem Buch Medication Madness zusammengefasst. Ja, also soweit ein Artikel aus der WOZ, den man auch online nachlesen kann. Auch vor Jahren schon hat ein Artikel im Arzneitelegramm für Furore gesorgt und auch eine heftige Reaktion von der DGPPN, also der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde, hervorgerufen. Der Artikel lebensgefährlich, Artikel heißt Antidepressiva, Doppelpunkt, lebensgefährliche Placebos. Und ja, auch da ein kurzes Zitat, ansonsten kann man das auch im Internet wieder googeln, arznei-telegram.de. Schwere Depression geht mit einem erhöhten Lebenszeitrisiko für Suizid einher. Nach Schätzungen sollen 40% der Betroffenen einen Versuch unternehmen, 4% bis 10% sterben durch Suizid. Im Gegensatz zur Anwendung von Lithium bei bipolaren Erkrankungen gibt es bisher keinen überzeugenden Beleg aus kontrollierten Studien oder epidemiologischen Erhebungen dafür, dass die kurz- oder langzeitige Einnahme von Antidepressiva Suizide verhindern kann. Die Korrelation von zunehmender Verordnungshäufigkeit mit einem Rückgang der Suizidrate in der Bevölkerung reicht für den Nachweis eines Nutzens nicht aus, da zahlreiche andere Faktoren bis hin zur Reduktion von Kohlenmonoxid in Autoabgasen oder Zugang zu Schusswaffen Einfluss auf die Häufigkeit vollendeter Suizide haben. Mögliche Effekte der Antidepressiva gehen in den Gesamtstatistiken unter. Gut, der Artikel ist länger. Fürs Hören nicht unbedingt geschrieben. Aber wenn wir das anschauen, also so, es wird immer wieder behauptet von Psychiatern, dass die Selbstmordrate zurückgegangen sei. Und das müsse ja dann daran liegen, dass die Verschreibung von Antidepressiva hochgegangen sei. Dieser Zusammenhang lässt sich wissenschaftlich nicht belegen. Und die Studien, die zu den SSRI, also zu diesen Antidepressiva, gemacht wurden, die belegen eine Wirksamkeit nicht. Zumindest da nicht, wenn man wirklich alle Daten mit reinnimmt in die Untersuchungen. Ja. Ihr hört Kuckuck, Magazin für Psychiatriekritik, und wie ihr hören könnt, habe ich es nicht geschafft, ein Skript vorzubereiten. Ich spreche hier frei, habe zwei Bücher dabei und einige Artikel aufgeschlagen, zitiere euch noch einmal aus dem Buch Die Weiße Mafia Und da ist auf der Seite 144 eine Überschrift Vorsorge, Fragezeichen, Überdiagnose, Ausrufezeichen. Warum ich diese Überschrift jetzt zitiere und gleich aus dem Artikel, also aus dem Kapitel noch was vorlesen werde: Es ist zurzeit ein Präventionsgesetz in Arbeit. Da geht es darum, dass mehr Gelder für Gesundheitsprävention bereitgestellt werden sollen. Und was manchen Mitarbeitern des Medizinsystems mit Freude erfüllt, wird von vielen Psychiatrieerfahrenen durchaus mit Sorge gesehen. Wir kennen ja am Beispiel der Depression die Kampagne: Leute, nehmt die Krankheit Depression ernst und lasst euch diagnostizieren, lasst euch behandeln. Diese Kampagne hat in den letzten 10 Jahren zu einem rasanten Anstieg sowohl der Krankschreibungen als auch der Berentungen als auch der Verschreibungen von Psychopharmaka, also Antidepressiva, geführt. Und wenn wir jetzt sagen, Leute, lasst euch präventiv untersuchen auf psychiatrische Erscheinungsbilder, auf psychiatrische Störungen, dann haben wir die Gefahr der Überdiagnose und auch der frühzeitigen Verabreichung von Psychopharmaka, ohne dass es überhaupt irgendein Symptom gäbe, das zu behandeln sei. Also die Gefahr ist da. Jetzt das Zitat aus Die weiße Mafia. Vorsorge, das hatten wir schon gesehen, bietet den bestechenden Vorteil, im Gesundheitssystem auch mit Menschen tüchtig Geld verdienen zu können, die vollkommen gesund sind. Vollkommen gesund? Naja, es könnte natürlich sein, dass die Gesunden nur scheinbar gesund sind, in Wirklichkeit aber eine Krankheit im Frühstadium haben, die noch keine Symptome zeigt. In diesem Frühstadium, so die Argumentation, lasse sich die Krankheit besser behandeln, wodurch die Chance wieder wirklich zu Gesunden steige. Das hört sich überzeugend an. Fast jeder denkt dabei sofort auch an Krebs. Natürlich, Frühstadium, bessere Chancen. Aber gibt es eigentlich belastbare Daten, die das beweisen? Könnte es nicht auch ganz anders sein? Eine Krankheit, auch Krebs, hat die Gefährlichkeit, die sie nun einmal hat. Vielleicht habe ich die gleichen Chancen, sie zu besiegen, auch wenn ich die Krankheit erst in ihren Symptomen erkenne. Wenn sie also spürbar geworden ist. Mehr noch, birgt Vorsorge vielleicht das Risiko, Krankheiten im Frühstadium zu erkennen und zu behandeln, die in meinem Leben nicht über dieses Frühstadium hinausgekommen wären? Besteht das Risiko, an eventuell unnötigen Behandlungen Schaden zu nehmen? Oder einfach nur früher von dieser Krankheit zu wissen, mich länger mit der Behandlung abzuquälen, dann aber doch sterben zu müssen? Und zwar zum selben Zeitpunkt, an dem ich auch hätte sterben müssen, wenn ich die Krankheit erst deutlich später an ihren Symptomen erkannt hätte? Denkbar, oder? Also, wer überprüft die Effektivität der Vorsorge? Eine Gruppe des Cochrane-Netzwerks in Kopenhagen, die sich Cochrane Effective Practice and Organization of Care Group nennt, hat das getan. Die Wissenschaftler dort interessieren sich für die Effektivität medizinischer Praxis und die Organisation medizinischer Versorgung. In Zeiten knapper Mittel, also immer, ist dieser Forschungsansatz von immenser Wichtigkeit. Aber es geht gar nicht in erster Linie ums Geld. Im Oktober 2012 hat diese Gruppe eine Meta-Analyse zum Thema allgemeine Gesundheitschecks veröffentlicht. Meta-Analysen besitzen in der evidenzbasierten Medizin den höchsten wissenschaftlichen Stellenwert, denn sie werten alle seriösen Studien zu einem Thema aus und erreichen so die höchste statistische Beweiskraft. Screening, schreiben die Autoren ganz trocken über ihr Thema, also Vorsorgeuntersuchungen, führen zu weiteren Diagnosen und Behandlungen, die Schaden aber auch nutzen können. Deshalb ist es wichtig abzuschätzen, ob allgemeine Gesundheitschecks mehr nützen als Schaden. In einer Vorbemerkung erklären sie, dass sie sich um patientenrelevante Endpunkte kümmern wollten, um Krankheit und Tod, nicht um Surrogatparameter wie Cholesterinspiegel oder Blutdruck. Wir haben diese relevanten Endpunkte auch schon in der Diskussion um die Chemotherapie kennengelernt. Wichtig, in der Studie ging es um allgemeine Gesundheitschecks, in denen nicht speziell ein Krankheitsrisiko untersucht wurde. Und die Studie bezog sich auf Erwachsene bis zum Alter von 68 Jahren. Ja, und so weiter. Wie wir jetzt unschwer vermuten können, zeigt sich, dass die Vorsorgeuntersuchungen nicht dazu geführt haben, dass die Lebensqualität der Probanden wirklich gestiegen ist. Okay, soweit mal dieses. Die Weiße Mafia heißt das Buch, aus dem ich da ein bisschen zitiert habe. Ist erschienen im Riva Verlag. Der Autor heißt Frank Wittig. Und ja, den Preis habe ich gerade nicht griffbereit, aber das findet ihr, falls ihr die Buchhändlerin eures Vertrauens fragt. Die Weiße Mafia, wie Ärzte und Pharmaindustrie unsere Gesundheit aufs Spiel setzen. Jetzt noch einmal ein Stück von von der Gruppe Früchte des Zorns. Geradeaus oder nach vorn. Entschuldigung, ich unterbreche hier kurz, weil mir ganz heiß eingefallen ist, dass heute eine Veranstaltung stattfindet und zwar im alten Wiehre Bahnhof, die schon um 17.30 Uhr beginnt. Das heißt, ich sollte jetzt schon Bescheid sagen, dass ihr dorthin geht, nämlich eine Veranstaltung im Rahmen des Begleitprogramms Über Mutter wird nicht geredet, also die Ausstellung, wo es um die NS-Euthanasie-Morde geht unter anderem, eine Ausstellung, die vorbereitet wurde von dem Arbeitskreis NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute. Und die Diskussion, das Gespräch heute im alten Wiehre Bahnhof, das ist mit Psychiatrieerfahrenen, ohne Professionelle. Und da geht es ums Thema Anderssein und um weiteres. Mehr dazu gleich nochmal nach dem Lied Geradeaus oder nach vorn. Ja, also der alte Wiehre Bahnhof, Urachstraße. Und jetzt nochmal geradeaus oder nach vorn.
Lang, geradeaus oder nach vorn. Dabei hab ich mir doch selbst die Wegbeschreibung auf die Haut genäht. Sie ist weg, oder kann ich sie nicht lesen? Ich lauf vor und zurück in diesem Pappkarton. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist, wie bin ich reingekommen? Ich will heraus, doch alleine schaff ich's nicht. Ich will heraus, doch alleine schaff ich's nicht. Ich fress den Hunger. Ich kaufe mir Bonbons und lutsche das Papier. Den Rest, den hab ich weggeschmissen, denn ich hab ihn nicht gesehen. Ich habe Angst vorm Dunkeln und mach die Augen zu. Ich habe Angst vorm Dunkeln und bleib im Dunkeln stehen. Es tut so weh, es tut so weh, und das versuch ich zu vergessen. Es tut so weh, es tut so weh, und ich versuch mich zu vergessen. Verstehe, was passiert, doch so einfach ist es nicht. Ich will hier raus, ich will hier raus, doch alleine schaff ich's nicht. Was ich such und was ich brauch, das ist nicht das Gleiche. Auf welchem Boden haften meine Schritte? Manchmal kann ich mir nicht trauen, wo haften meine Schritte? Auf welchem Boden haften meine Schritte? Manchmal kann ich mir nicht trauen, wo haften meine Schritte? Ich will hier raus.
Ja, Früchte des Zorns waren das geradeaus oder nach vorn. Ja, ich habe es erwähnt. Zurzeit gibt es die Ausstellung über Mütter wird nicht gesprochen in der Sparkasse in der Kaiser-Josef-Straße. Und im Rahmen dieser Ausstellung gibt es eine Veranstaltung heute um 17.30 Uhr im alten Wiehrer Bahnhof. Ich habe dummerweise den Zettel nicht vor mir. Ich weiß nicht, wie es ganz genau ausgesprochen wird. Es geht um Anderssein und es geht um Ausgrenzung und es geht um die Sicht der Menschen, die ausgegrenzt werden, sich ausgegrenzt fühlen, die durch Diagnosen und anderes abgestempelt werden. Ja. Wenn wir mit Psychiatrie in Berührung kommen, werden uns meistens Substanzen verabreicht, die nicht nur unsere Persönlichkeit, sondern auch unser Erscheinungsbild beeinträchtigen. Also sei es durch Bewegungsstörungen, sei es durch Gewichtszunahme oder eben auch unsere Gesundheit durch Diabetes und anderes gefährden. Die Frage, wem es nützt, sei dahingestellt. Es gibt durchaus Psychiatrieerfahrene, die in den ersten Jahren ihres Medikamentenkonsums davon ausgehen, dass es ihnen doch hilft. Aber es gibt auch Studien, die das in Frage stellen. Also zumindest der breitflächige Einsatz von den hohen Dosen, wie wir sie hierzulande gewöhnt sind, der darf sehr stark in Frage gestellt werden. Ja, gut. Vor einigen Jahrzehnten sah es noch übler aus. Da gab es ja ein Programm, die sogenannten Geisteskranken, die als lebensunwertes Leben auch bezeichnet wurden, auszumerzen, auszurotten, zu vernichten. Es wurden Menschen vergast, später wurden sie dann auch verhungern gelassen, als das offizielle Vergasen aufgehört hatte. Und an die Aktion, also die T4-Aktion, die später also auch beschönigend Euthanasie genannt wurde, also diese NS-Euthanasie, diese Verbrechen, gegen die wird regelmäßig am 2. Mai erinnert. Und am Samstag, den 2. Mai 2015, findet in Berlin zum 21. Mal der T4-Umzug statt. Der 2. Mai ist der internationale Tag zur Erinnerung an die Verbrechen der NS-Psychiatrie und ihrer Kooperateure und Tag des gegenwärtigen Widerstands gegen die Zwangspsychiatrie. Daher gedenken wir auch in Berlin den Opfern des ärztlichen Massenmordes. Dabei starben ab 1939 mit Beginn der sogenannten Aktion T4 in den Gaskammern der Psychiatrien und später durch Giftspritzen und Verhungern lassen bis ins Jahr 48 hinein ca. 300.000 Menschen. Und wir erinnern an die Opfer der Psychiatrie, die vor 1939 gequält, zwangssterilisiert und gefoltert wurden und derer, die bis heute in den Psychiatrien und auch außerhalb aufgrund einer sogenannten Diagnose gequält, entmündigt, verleumdet und ihrer Freiheit beraubt werden. Soweit der Anfang des Aufrufs zum T4-Umzug 2015. Den gesamten Aufruf könnt ihr im Internet finden unter www.freedom-of-thought.de/my2. Also Freedom of Thought heißt die Internetseite anlässlich des Kongresses. Ja. Jetzt erstmal noch ein Auszug aus dem Buch Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität, das Buch von Peter C. Götzsche, dem dänischen Wissenschaftler und Mitbegründer des Cochrane-Instituts. Das Kapitel über Psychiatrie fängt ja an mit der Aussage, dass diejenigen, die am meisten Geld bekommen, dazu neigen, Kindern am häufigsten Psychopharmaka zu verschreiben und dass die Psychiater die Gastfreundschaft der Pharmaindustrie häufiger als alle anderen Fachärzte genießen. Und das hat schwerwiegende Folgen für die Patienten, schreibt Peter C. Götzsche. Das Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, DSM, der American Psychiatric Association, ist inzwischen berüchtigt. Es ist heute derart schlecht, dass Alan Francis, der die Arbeitsgruppe für das DSM-4 leitete, es zählte 374 verschiedene Geisteskrankheiten auf, im DSM-3 waren es noch 297, Alan Francis der Meinung ist, die Definition psychiatrischer Störungen dürfe nicht länger der APA überlassen werden, also der American Psychiatric Association. Francis warnt vor zahlreichen neuen falsch-positiven Epidemien, die DSM-5 auslösen könnte. Nicht nur wegen des Geldes der Industrie, sondern auch, weil Wissenschaftler nach mehr Anerkennung für ihre Lieblingsstörungen streben. Schon das DSM-4 habe drei falsche Epidemien ausgelöst, weil die diagnostischen Kriterien zu breit gefasst gewesen seien. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, ADHS, Autismus und bipolare Störung bei Kindern. Francis hält neue Diagnosen für ebenso gefährlich wie neue Medikamente. Wir haben erstaunlich saloppe Prozeduren für die Definition von Störungen, aber sie können dazu führen, dass Dutzende Millionen Menschen mit Medikamenten behandelt werden, die sie möglicherweise nicht brauchen und die ihnen schaden. Deshalb sollten Arzneimittelbehörden nicht nur neue Medikamente bewerten, sondern auch prüfen, wie neue Krankheiten zustande kommen. Die Verwirrung und die Inkompetenz sind so groß, dass das DSM-4 nicht einmal definieren kann, was eine psychiatrische Störung ist. Und so weiter. Also so, dann zitiert er eben einige Wischiwaschi-Formulierungen, die er dann kursiv hervorhebt. Ja, ich empfehle jedem, der sich da noch ein bisschen näher mit auseinandersetzen möchte, das Buch anzuschaffen oder vielleicht auch in seiner Einrichtung die Anschaffung zu befürworten. Das hat knapp 500 Seiten, also beziehungsweise hat gut 500 Seiten mit Index und so weiter, sind das 512 Seiten, erschienen im November 2014 im Riva Verlag. Den findet ihr unter www.rivaverlag.de. Und jetzt hören wir noch ein Stück Musik. Ich verabschiede mich und weise darauf hin, dass am kommenden Montag, nämlich dem ersten Montag im Monat um 20 Uhr, eine Wiederholung von Kuku Magazin für Magazin gegen Zwangspsychiatrie stattfinden wird. Entschuldige mich nochmal dafür, dass ich etwas verpeilt bin und hoffe, dass ich mich auf die nächsten Sendungen besser vorbereiten kann. Wünsche mir eure Unterstützung. Schickt mir eure Berichte, eure Anregungen, eure Fragen an zwischendenwelten@web.de oder an Psychiatriekritik im Gruppenradio Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Und jetzt noch das Lied Passt aufeinander auf von Früchte des Zorns.
Wenn der Morgen dich mit Angst begrüßt und du weißt weder ein noch aus, wenn die Unruhe dich nicht schlafen lässt, passt aufeinander auf. Wenn du zerbrochen bist und nicht mehr weiter weißt und die Hoffnung hängt sich auf, wenn du kein Licht mehr siehst vor lauter Dunkelheit, passt aufeinander auf. Wenn du nicht mehr weißt, was dir gut tut und nicht mehr sagen kannst, was du brauchst, wenn du dich selbst verloren hast, passt aufeinander auf.
Wenn du weg willst und du weißt nicht wohin, obwohl du alles hast, was du brauchst, dann renn weg, um wieder anzukommen, passt aufeinander auf.
Wenn das Ziel so fern ist und der Mut so klein und die Sehnsucht treibt dich auf, bleib doch noch, bleib einfach da, passt aufeinander auf.
Wenn du die Wunden mit verseuchten Fäden nähst und du findest keinen Weg raus, wenn das alte Muster dir durchs Haar streicht, passt aufeinander auf. Wenn die Welt sich dumpf und morsch anfühlt und du hast Steine in Brust und Bauch,
mach irgendwas, wein, schrei und tanz, passt aufeinander auf. Wenn du glaubst, dass das Leben nicht mehr weitergeht und dass da niemand ist, der dich braucht, der Schmerz geht vorbei, glaube mir, passt aufeinander auf.
Wenn die Steine sprechen, weil der Zorn groß ist und auf den Straßen hängt dichter Rauch,
verliert nicht den Kopf, bleib zusammen, passt aufeinander auf. Wenn du nicht weißt, wo du dich halten kannst und der Sturm frisst schon dein Haus, hol dir Hilfe, das geht nicht allein, passt aufeinander auf.
Ich werde bei dir bleiben und dich erinnern, dass du stark bist. Ich vergesse das manchmal auch.
Diese Scheißzeit geht vorüber. Sie fängt an und sie hört auf.
Ich werde dich in den Arm nehmen und dich beißen. Diese Stunden kenne ich auch.
Ich bleibe hier, ich bleib bei dir. Passt aufeinander auf.
Passt aufeinander auf, pass auf dich selber auf.
Passt aufeinander auf, Früchte des Zorns waren das. Und das war's auch schon wieder mit Kuku, dem Magazin für Psychiatriekritik. Nochmal der Hinweis auf die Veranstaltung, die in einer halben Stunde beginnen wird. Heute am 30. April 2015 im Alten Wiere Bahnhof, in der Galerie des Alten Wiere Bahnhofs, das Gesprächsforum Wir sind anders als alle anderen im Rahmen der Ausstellung Über Muttern wird nicht gesprochen. NS-Euthanasie-Morde an Freiburger Menschen vom 23.04. bis 15.05. in der Meckelhalle der Sparkasse. Also diese Ausstellung kann man dort während der Geschäftszeiten sehen. Heute eben ein Gesprächsforum mit Mitgliedern des Arbeitskreises NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute der Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. mit dem Titel Wir sind anders als alle anderen um 17.30 Uhr in der Galerie des Alten Wiere Bahnhof. Und im Gespräch kommen wir zu Themen wie Schweigen in der Familie, Kostenfaktor Mensch, Berufstätigkeit, Arbeitsleben, Abhängigkeit, psychiatrischer Diagnosen von gesellschaftlichen Bewertungen und ja, vielleicht sehen wir uns gleich in einer halben Stunde dort. 17.30 Uhr, Alte Wiere Bahnhof in der Galerie. Und jetzt noch, ja, am Mikrofon war der Mirko. Am Montag gibt's eine Wiederholungssendung von Kuku. Und jetzt geht's hier weiter mit dem Musikmagazin auf Radio Dreieckland.